Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Beim Propheten Jesaja ist das 42. Kapitel wie folgt überschrieben. Gott stellt seinen Gottesknecht vor. Und dann wird der Gottesknecht mit diesen Worten vorgestellt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und im Neuen Testament wird deutlich, dass dies eine Prophezeiung auf Jesus ist. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend, halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir kommen heute als Familie mit 13 Personen zusammen, 8 Erwachsene, 5 Kinder. Und wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, dann bin ich wahrscheinlich 70 Jahre alt geworden. Aber das ist nun wahrlich kein Großereignis, das ist ein Kleinereignis. In Karlsruhe allerdings, da sind viele am Vorbereiten eines Großereignisses. In dieser Woche beginnt dort die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen und sie wird vom 31. August bis 8. September stattfinden. Über 4.000 Delegierte aus 52 genau Mitgliedskirchen werden in Karlsruhe zusammenkommen. Sie repräsentieren mehr als eine halbe Milliarde Christen als ihre Mitglieder. Das riecht nach großen Themen, großen Persönlichkeiten, großen Plänen und Beschlüssen. Doch ich frage mich, wie ehrlich werden die Delegierten werden, wenn sie sich zu dem Zustand der Kirche in ihren jeweiligen Regionen äußern? Werden sie auch das ansprechen, was nicht so gut läuft? Dort, wo auch Versagen der Kirchenleitung seine Spur gezogen hat? Werden sie mutig sein und Fehler benennen und korrigieren? Oder werden sie vornehmlich ein schönes Bild ihrer Kirche abgeben und ihr rosarot in die Zukunft schauen? Und was wird das, was im Thema steht, wird das wirklich zum Zuge kommen, auch bei den Delegierten? Das wäre schön. Dort heißt es nämlich, die Liebe Christi versöhnt die Welt. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Aber wenn ich von der Welt spreche, muss ich ja bei mir anfangen. Deshalb ist es zu hoffen und vielleicht können wir auch dafür beten, dass die Delegierten selbst von dieser Liebe Christi getroffen und bewegt werden. Ja, und ob von diesem Treffen etwas in unsere Gemeinden hineinfließt, wir wissen es noch nicht. Aber dieses Thema ist ja ein sehr großes und wichtiges Thema. Die Liebe Christi bewegt. Und genau das ist ja in unserem alttestamentlichen Wort auch ausgesagt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Eine klare Verheißung auf den kommenden Messias. Und schon hier deutet Jesaja darauf hin, dass dieser Gottesknecht seine Botschaft, sein Auftreten, seine Autorität nicht dazu nutzen wird, die Menschen abzukanzeln, sie fertig zu machen, sie unterwerfen, so wie es viele politische Herrscher tun, was wir auch in diesen Tagen vor Augen sehen. Das bedeutet, dass der kommende Gottesknecht vor allem das Schwache, das Hilflose, das Verwundete, Verletzte, Geknickte ins Auge fassen wird. Diesen Geschöpfen gilt seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Liebe. Und ist das nicht schon ein Punkt, den wir oft vernachlässigen? Wir sehen doch lieber das Schöne, das Angenehme, Gesunde an. Als Gemeinde Jesu, denke ich, müssen wir etwas aufpassen, dass wir nicht einem Krankenhaus gleichen, das sich mehr um Besucher als um die Kranken kümmert. Das wäre ja fatal, wenn ein Krankenhaus einladen würde, Besuchergruppen, schauen Sie sich die neuesten medizinischen Geräte, die neuesten Operationssäle an, unsere Direktoren und Ärzte erklären Ihnen alles und hinten schreien die Patienten, Hilfe, Schwester, kommen Sie doch endlich mal. Aber manchmal müssen wir uns fragen, ob wir nicht dem etwas gleichen, wenn wir uns nur mit uns mehr oder weniger selbst beschäftigen und nicht fragen, wo sind die Verletzten, wo sind die Geknickten, wo sind die, denen das Öl ausgegangen ist. Als Gemeinde Jesus sind wir in der Spur Jesu und sollen uns auch um diese Menschen kümmern, Verwundete, Geknickte, Schwache. Natürlich sind sie auch in unserer Gemeinde, aber auch da brauchen wir geöffnete Augen und Zeit und Liebe. In der Corona-Zeit hat sich ja der Slogan breit gemacht, bleibt gesund, bedeutet, werdet ja nicht krank, bleibt gesund. Ich habe mich immer gefragt, wie geht es Menschen, die eine chronische Krankheit haben und diesen Satz hören, bleibt gesund. Und ehrlich gesagt, ich gehöre auch dazu, eine chronische, unheilbare Krankheit. Manchmal habe ich widersprochen, manchmal auch nicht. Wenn Jesus unter uns in dieser Corona-Zeit gewirkt hätte, hätte er sicher nicht gesagt, bleibt gesund, sondern er hätte uns zugerufen, werdet gesund, denn er kennt unser aller Unheil. Von ihm stammen die Worte, ich bin gekommen, Sünder zu rufen, Verlorene zu rufen. Ich bin nicht gekommen für die Starken, sondern für die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er weiß, was wirklich in uns vorgeht, und er weiß, dass es für den Menschen damals und heute in erster Linie darum geht, dass wir innerlich gesund werden. Heute ist ja viel die Tendenz unter Christen, manchmal kann man es ja auch verstehen, in die großen Gemeinden abzuwandern, dort, wo etwas los ist, dort, wo etwas geboten wird, dort, wo man den Eindruck hat, da ist eine lebendige Gemeinde, eine Kirchengemeinde, in der nur noch 10 oder 15 Leute sich versammeln. Nein, danke, da will man nicht unbedingt bleiben und denkt, da habe ich ja nichts davon. Doch vielleicht ist euch eine Kirchengemeinde das geknickte Rohr, das Jesus gerade aufsuchen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei dieser Vollversammlung in Karlsruhe, wenn gefragt würde, in welche Gottesdienste möchtet ihr gehen, Jesus sagen würde, ich gehe in einen, wo wenig Leute sind, dort, wo die Gemeinde sich wie ein geknicktes Rohr vorkommt. Ich möchte mit diesen Menschen sprechen, sie ermutigen, sie stärken. Vielleicht würde er so handeln, ich weiß es nicht. Denn Tatsache ist, ihn interessieren die Verwundeten, die Schwachen und Verunsicherten mehr als die manchmal sich gut und stark und wohlfühlenden Christen. Nun, wie ist das, wenn jemand geknickt ist oder wenn bei ihm die Flamme am Verlöschen ist? Kennen wir solche Menschen? Wenn da nur noch ein kleiner Funke Hoffnung brennt, wie wirkt sich das aus? Was führt dazu? Was hat dazu geführt? Ich bekomme immer wieder einen Anruf von einem verheirateten Mann. Er berichtet mal stärker, mal weniger stark von seinen Zukunftsängsten, Depressionen, seiner nicht ganz einfachen Ehe und der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ein geknicktes Rohr. Ich denke an den Motorradfahrer, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und Frau und 5 Kinder hinterlässt. Ob da nicht auch bei Frau oder Kindern das Rohr geknickt ist, das Glaubensrohr. Ich denke an den Pfarrer, der jahrelang ein Doppelleben führte, bis er schließlich mit der Sprache herausrückte und seiner Frau seine Pornosucht bekannte. Er selbst ein geknicktes Rohr und die Ehebeziehung nur noch eine schwache Flamme. Neulich traf ich einen 60-Jährigen in unserem Ort. Früher war er aktiv in der Gemeinde. Im Gespräch stellte sich heraus, er fühlte sich irgendwann von der Gemeinschaft nicht richtig akzeptiert. Auch Enttäuschungen in anderen christlichen Gemeinden führten dazu, dass er die letzten 20 Jahre so gut wie nirgends mehr aufgetaucht ist. Ja, aber dann sagt er zu mir, ich habe noch meinen Glauben. Ist er ein glimmender Docht, ein geknicktes Rohr? Ich weiß es nicht. Ich denke an eine Frau in der Linkenheimer Gemeinde, der ich gearbeitet habe, die ihren Mann verlor, obwohl sie felsenfest davon überzeugt war, dass er geheilt werden würde. Doch die Heilung trat nicht ein, er starb. Und sie war tatsächlich danach ein geknicktes Rohr. In dem Film I Still Believe finden ein junger Musiker und eine junge Frau zusammen. Sie verlieben sich. Doch bald wird die Beziehung auf eine schwere Probe gestellt, denn die junge Freundin wird krank. Der Musiker ist Sohn eines Pfarrers und auch er selbst ein gläubiger Mensch. In einer großen Lobpreisversammlung erinnert er die Menschen, die gekommen waren, daran, dass Jesus eine Frau heilte, die nur den Saum seines Gewandes berührte. Und dann ruft er den Leuten zu: Wir glauben an Heilung. Wir können den Himmel berühren. Tatsächlich geht es der jungen Frau für eine Weile besser. Man spricht schon davon, dass ein Wunder passiert ist. Doch dann der Rückschlag. Sie stirbt. Wenig später begegnen sich Vater und Sohn und reden miteinander. Der Sohn ist nur noch ein geknicktes Rohr und konfrontiert den Pfarrervater. Gott hat das Gebet nicht erhört. Warum nicht? Der Vater überlegt kurz, dann sagt er: Ich habe keine Antwort. Der Sohn weiter: Auch in deinem Leben hat Gott nicht alle Gebete geantwortet. Das stimmt, sagt der Vater. Aber dann fügt er hinzu: Ich hatte dennoch ein erfülltes Leben. Eine bemerkenswerte Aussage. Ich hatte dennoch ein erfülltes Leben, trotz der Enttäuschungen, ein erfülltes Leben. Und dieses Trotzdem, dieses Dennoch ist das Öl, das den glimmenden Docht wieder entzündet. Dieses Dennoch ist der Stab, der das geknickte Rohr festhält und wieder gesund werden lässt und aufrichtet. In einem Psalmwort, das wir alle kennen, heißt es: Dennoch, dennoch bleibe ich stets an dir. Obwohl ich sehe, dass es vielen anderen besser geht als mir und ich manche Leiden durchzustehen habe, dennoch bleibe ich an dir. Eine Frau, die im Krieg ihren Sohn verlor, ließ auf den Grabstein das Wort Warum mit großem Fragezeichen schreiben. Warum? Als dann später ihr zweiter Sohn auch starb, ging sie durch eine große Leidenskrise. Aber in dieser Leidenskrise fand sie Gott. Und auf dem zweiten Grabstein ließ sie schreiben: Gott weiß warum. Leiden muss mich nicht von Gott wegbringen, sondern gerade im Leiden soll und darf ich Gottes Trost, Gottes Hilfe, Gottes Zuspruch, Gottes Rettung erfahren. So lesen wir es auch immer wieder in den Psalmen. Nun muss ich allerdings auch sagen, man kann sich auch selbst knicken. Man kann sich auch selbst das Öl verschütten und dann wird die Flamme kleiner. Das geschieht eben dann, wenn man den Enttäuschungen und der Verbitterung Raum lässt. Dann, wenn man sich lange Zeit ins Schneckenhaus zurückzieht, schmollt, nicht vergebungsbereit ist. Oder dann, wenn man Kritik nicht gut verträgt und sich mitunter heftig gegen die eine oder andere kritische Stimme aufbäumt und aufschäumt. Das Gegenteil vom geknickten Rohr scheint ja nun ein starker Glaube zu sein. So denkt man auf den ersten Blick. Doch wie sieht dieser starke Glaube aus? Ist es der Glaube, der sich stark anfühlt, der inbrünstig sich am Lobpreis beteiligt, der viele gute biblische Erkenntnisse hat? Nein, das ist ein gewaltiger Trugschluss. Der starke Glaube ist gerade bei demjenigen zu finden, der sich in allen Lebensbereichen seines Lebens an Jesus klammert und weiß: Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche ihn. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Stark sein im Glauben bedeutet, sich von Jesus heilen, aufrichten und beleben lassen. Er will der starke Pfahl sein, der einer jungen und verletzten Pflanze wieder Halt und Hoffnung und Rettung gibt. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn wir uns immer wieder mal als geknicktes Rohr empfinden und wir Sehnsucht haben nach dem starken Pfahl, der uns aufrichtet, der uns hält in den Stürmen des Lebens. Ich meine, es war 1974. Ich war mit der Bibelschule in Adelshofen durch und wollte noch ein Jahr dranhängen, um in der Umgebung Jugendarbeit, mich um die Jugendarbeit zu kümmern. Einige Gemeinden hatten sich darauf geeinigt, dass sie mich anstellen wollten. Aber dazu brauchte ich den Führerschein, den ich damals noch nicht hatte. Und nach den Führerschein-Übungsfahrten kam die Prüfung und ganz locker am Steuer. Und dann fahre ich dreimal in die gleiche Straße und mache dreimal den gleichen Fehler. Aussteigen, sagte der Fahrlehrer. Als ich aufstieg, wusste ich, was ich falsch gemacht hatte. Und dann komme ich zurück zur Bibelschule, die wollen mir alle gratulieren, so 70 Mann, muss ich ihnen sagen, sorry, durchgefallen. Da war ich schon so ein geknicktes Rohr, weil es ja auch meine Arbeit ein Stück weit behinderte. Und ich brauchte schon eine Weile, dass ich da wieder aufgebaut war. Ein Lied half mir dabei damals von Siegfried Fietz, das ich dann immer wieder hörte. Der Glaube aber sieht auf niemand als auf Jesus allein. Das hat mich ermutigt. Und die Tatsache, dass andere zu mir kamen und sagten, du, ich bin auch das erste Mal durchgefallen. Beim zweiten Mal war es dann auch okay. Ja, die negativen Umstände, die wir erleben, sind da. Die Enttäuschungen sind da. Der eigene Anteil ist auch da. Aber das ist nicht die letzte Realität. Die letzte Realität ist, dass Jesus mich aufrichten und heilen will. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal ein geknicktes Rohr oder ein klimmender Docht bin. Nein, aber aufsehen zu Jesus, von dem das Öl wiederkommt, von dem der Stab stammt, der mich wieder festhalten und aufrichten will. Das wäre wichtig. Das muss nicht immer sofort geschehen. Das kann auch in einem Prozess geschehen, der etwas länger dauert. Das sehen wir gerade in den Psalmen immer wieder. Dort haben auch viele ihre Schwierigkeiten. Da ist einer im Schlamm und da hat einer viele Feinde. Und da ist einer, fühlt sich im dürren Wüstenland. Lesen Sie mal die Psalmen durch und schauen, wie viele Probleme da drin stecken. Aber sie wenden sich an Gott. Sie vertrauen ihm und bitten ihn um Rettung. Und eine Gebetsformulierung, die gefällt mir besonders gut. Da betet einer, Herr, führe mich aus meinen Nöten. Das finde ich schön, weil dieses Wort führe mich aus meinen Nöten, das lässt erahnen, es geht nicht immer um ein Hokuspokus, Veränderung und Heilung und Besserung. Nein, manchmal gibt es Schritte zu tun, die dauern manchmal eine Weile. Aber wenn du mich führst an deiner Hand, dann komme ich da heraus. Ich habe mal so eine Zeit erlebt, 3 Jahre lang. In mehr oder weniger tiefen Depressionen. Ich kann davon einiges erzählen, wie das ist, wenn Gott einen herausführen will aus den Nöten oder auch eine Arbeitslosigkeit oder meine Krankheit, die ich seit 13 Jahren habe. Ja, der Führung Gottes mich anvertrauen, gerade auch in schwierigen Situationen, in der Notsituation. Das ist ein großes, wunderbares Geheimnis. Dann wird das Rohr wieder aufgerichtet und die Flamme brennt wieder stärker. Lassen Sie mich zum Schluss in ganzer Kürze ein biblisches Beispiel sagen, wie das passiert ist, wie einer herausgeführt wurde aus seinen Nöten. Der Prophet Elia, der nach einem starken Kampf gegen die Baalspriester sich plötzlich vor der schrecklichen Königin Isebel fürchtete, ergreift die Flucht in die Wüste. Dort legt er sich unter einen Ginsterstrauch und ruft aus zur Wüste und zu Gott, ich will sterben. Jetzt beginnt die Therapie Gottes. Er lässt ihn schlafen, weil er weiß, dass er erstmal Ruhe braucht. Als zweites weckt er ihn durch einen Engel und gibt ihm zu essen. Er stärkt ihn in den psychischen Einrichtungen. Ich war auch mal in einer. Es ist vor allem wichtig, dass die Leute gut zu essen bekommen, dass sie ein gutes Gefühl haben für ihr leibliches Wohl. Der Engel stärkt Elia. Er trinkt, er isst. Und dann weckt er ihn wieder nach weiterem Schlaf und sagt, Elia, jetzt ist der nächste Schritt der Therapie dran. 40 Tage allein wandern in der Natur, Zeit haben, über alles nachzudenken. Das ist jetzt dran für dich. Bewegungstherapie, Denktherapie. Alleinsein-Therapie, Nachdenken-Therapie. Dann landet er in der Höhle. Jetzt ist ein anderer Therapieplan dran. Elia, komm, jetzt reden wir mal über die Situation. Elia redet nochmal seinen Frust aus Und Gott versucht ihm zu antworten. Und dann kommt die nächste, vielleicht die schönste Therapie. Gott begegnet ihm in einem sanften Windhauch. Er berührt ihn. Er sagt, ich bin weiter für dich da. Ich bin weiter dein starker Pfahl. Ich bin weiter das Öl, das sich entflammt. Und dann noch ein Therapieplan. Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Nicht mehr kämpfen soll er, segnen soll er. Ein König soll er segnen. Elia, du hast genug gekämpft. Jetzt darfst du segnen im Alter. Geh hin und segne diesen König. Und zum Schluss, die Schlusstherapie, Elia. Du brauchst die letzten Wege deines Lebens nicht allein gehen. Ich habe einen Nachfolger für dich vorbereitet. Elisa kommt zu ihm. Mit Elisa zusammen macht er die letzten Wanderungen, die letzten Schritte. Ihm darf er die ganze Last übergeben. Ein Bruder, der ihn stärkt. Wunderbar. Besser geht's nicht. Gottes Therapie. Ja, es stimmt. Gott ist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben. Denen, die sich wie ein zerbrochenes Rohr oder wie ein glimmender Docht fühlen. Und auch wir sollen ihnen nahe kommen. Aus unserer Erfahrung heraus. Ich habe jahrelang jetzt meine Mutter mitgepflegt, mitversorgt. 13 Jahre lang war sie krank, 10 Jahre davon im Altenheim. Jetzt vor 2 Wochen haben wir sie mit fast 96 Jahren zu Grabe getragen. Da lernt man etwas Barmherzigkeit. Da lernt man etwas, ja, weiterzugeben, zu streicheln, zu füttern, zu singen, zu beten. So wichtig in unserer Zeit, sich gerade dem Einzelnen zu widmen. Ja, was wird jetzt in Karlsruhe in den nächsten Tagen verhandelt? Hoffen wir, dass der Fokus gerade auch auf dieser Tatsache gerichtet ist und wir als Gemeinde Jesu noch besser lernen, unseren Beitrag zu geben, damit der Schwache gestärkt wird und Christenmenschen in den Krisen und im Leiden Jesus erfahren. Seine Liebe und seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Amen. Wir singen ein Lied dazu.